Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen diesen kleinen Einblick in die Werkstatt komparativer Theologie geben zu können, also den Versuch, ein wenig exemplarisch vergleichende Theologie zu betreiben, ausgehend von der eigenen Theologie, ausgehend von der christlichen Theologie, einen Blick hinüber in das muslimische Denken zu werfen und womöglich bereichert davon zurückzukommen. Das ist so ungefähr die Idee komparativer Theologie. Die Frage, die ich mir gestellt habe in dem Vortrag, mit dem ich mich auseinandersetzen will, glauben wir an denselben Gott, ist eine Frage, die im Moment zutiefst umstritten ist im muslimisch-christlichen Gespräch. Ich bin immer wieder auch von sonst eher liberalen Kollegen und Kolleginnen hören, dass das keineswegs der Fall ist, dass der Gott des Koran keineswegs mit dem Gott Jesu Christi gleichgesetzt werden kann. Immer wieder behauptet, dass der Gott des Korans ein willkürlicher Gott ist, ein Gott der Gewalt, ein Gott, auf den man sich nicht im Leben und im Sterben verlassen kann und dessen Wort man eben auch vielfältig missbrauchen kann. Ich möchte in meinem Vortrag heute jetzt nicht im Einzelnen mit Ihnen überlegen, woher dieses Gottesbild kommt oder woher also diese Einschätzung des Koran kommt. Dafür müsste ich Ihnen die ganze Zeit Verse aus dem Koran zitieren und deutlich machen, wie unterschiedlich man die interpretieren kann. Können wir in der Diskussion dann gerne noch darauf eingehen. Aber was ich eigentlich machen möchte, ist, ich möchte versuchen zu zeigen, wie die christliche Trinitätstheologie im Moment verwendet wird, um sich vom Islam abzugrenzen. Das ist eine relativ überraschende Entwicklung, weil den Christen die Trinitätstheologie lange peinlich war. Man hatte lange Zeit eigentlich den Gedanken, dass die Trinität niemand so recht verstehen kann. Also das Zitat von Thomas Jefferson, das ich Ihnen hier abgedruckt habe, war lange Zeit eine Wahrnehmung, die viele Menschen geteilt haben, selbst innerhalb des Christentums. Thomas Jefferson schreibt: Die einzige Waffe, die man gegen unverständliche Aussagen einsetzen kann, ist der Spott. Vorstellungen müssen klar umrissen sein, erst dann kann die Vernunft sich mit ihnen beschäftigen. Und von der Dreieinigkeit hatte kein Mensch jemals eine klar umrissene Vorstellung. Es ist nur das Abracadabra jener Scharlatane, die sich als Priester Jesu bezeichnen. Jetzt neulich zitiert von dem Krawall-Atheisten Richard Dawkins, der zusammen mit einigen anderen eben keine Möglichkeit auslässt, um gegen Religion zu wettern. Das Interessante ist, dass sich die Diskussionslage jetzt innerhalb der christlichen Theologie an dieser Stelle total gewandelt hat und Sie bei einer ganzen Reihe von Theologen und Theologinnen lesen können, dass die Trinitätstheologie das Paradestück von christlicher Theologie überhaupt ist, dass es eigentlich nichts gibt, was verständlicher und klarer ist und dass er mit der Trinitätstheologie alle wesentlichen Argumente der Religionskritik aushebeln kann. Das ist erstmal was ganz Tolles, was mich persönlich auch sehr fasziniert hat während meines Studiums, als ich das dann bei Walter Kasper, Thomas Schärpel und vielen anderen nachgelesen habe. Aber das etwas Beunruhigende an der Sache ist dann, dass dann hinterher gesagt wird: Wir können zwar mit der Trinitätstheologie alle Probleme lösen, aber wer die nicht hat, der kann eben gar kein Problem lösen. Der ist richtig schlecht dran und das ist dann schlecht für Juden und Muslime. Das heißt, hier findet eigentlich eine Profilierung des Christentums auf Kosten der anderen monotheistischen Religionen statt. Und das möchte ich gerne heute Abend ein bisschen verständlich machen. Also wieso man so stolz sein kann auf die Trinitätstheologie und wieso man die Idee haben kann, dass da im Islam was fehlt. Ich weiß nicht, ob Sie wahrgenommen haben, dass es in den letzten Jahren eine große Diskussion um ein Buch eines im Moment sehr bekannten muslimischen Theologen in Münster gab, Mohammad Rashid. Ein Buch, in dem er sagt, Islam ist Barmherzigkeit. Er sagt in diesem Buch, dass die zentrale Aussage des Koran, wenn man den Koran in einem Satz zusammenfassen sollte, dann ist das, Gott ist Barmherzigkeit und sonst nichts. Also alles, was der Koran sagt, muss sich mit der Brille der Barmherzigkeit anschauen. Und in der Tat ist die Barmherzigkeit Gottes die Eigenschaft, die 598 Mal im Koran genannt wird. 6-mal so viel wie jede andere Eigenschaft. In der Tat ist es so, dass fast jede Suche mit dem Bekenntnis zum barmherzigen Gott beginnt. Und insofern ist sehr deutlich, dass sich der Koran in die Tradition der Bibel stellt, dass er sich in die Tradition des unbedingt barmherzigen Gottes Jesu Christi stellt. Die Frage, die dann aber monatlich gestellt wurde und die muslimischen Theologen, so wie er argumentieren, gestellt wird, ist, ob Gott auch in seinem Wesen Barmherzigkeit ist. Oder ob er nur barmherzig ist, wenn es ihm gefällt. Es gibt eine Koranstelle, die besagt, Gott ist barmherzig, wenn es ihm gefällt. Und die Frage ist, was heißt das? Heißt das, es gefällt ihm immer, weil sein Wesen Barmherzigkeit ist? Oder heißt das, wenn wir Glück haben, ist er barmherzig? Aber es könnte auch sein, dass er nicht barmherzig ist. Mohammed Rahim legt sehr viel Wert darauf, dass Gottes Wesen Barmherzigkeit ist. Und da kommt jetzt die christliche Rückfrage, wie kannst du das denken? Wie kannst du denken, dass Gott die Barmherzigkeit ist? Oder anders gewendet, wie kannst du denken, dass Gott die Liebe ist? Denn auch das wird von muslimischer Seite gerne behauptet, dass der Gott des Koran ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Friedfertigkeit, der Barmherzigkeit, der den Menschen im unbedingten Wohlwollen zugewendet ist. Wie kann das jetzt gedacht werden, ist eine Frage, die sich natürlich auch die christliche Theologie stellt. Wie kann ich denken, dass Gott die Liebe ist? Erster Johannesbrief, viele Bibelstellen machen das deutlich, genauso wie der Koran, auch in der Bibel immer wieder die Aussage, Gott ist die Liebe. Gott ist dem Menschen eben unbedingt barmherzig zugewendet, nicht nur an guten Tagen. Wie kann ich mich darauf verlassen, ist dann theologisch die Frage, wie kann ich das denken, dass Gott die Liebe ist? Denn Liebe ist ja etwas, was ich schlecht kann, wenn ich nur alleine bin. Also natürlich kann ich mich auch immer nur selber lieben, kann jeden Tag mich noch in den Spiegel angucken und sehen, wie toll ich bin und mich jeden Tag neu darüber freuen, was für ein toller Typ ich bin. Aber Sie werden alle zugeben, dass Liebe dann vollkommener wird, wenn sie sich nicht nur auf mich selbst richtet. Ich brauche dann, wenn sich Liebe auf den anderen richtet, wird sie vollkommener, als wenn sie sich nur auf sich selbst richtet. Das hat christliche Theologie schon sehr früh zu der Reflexion gebracht, dass man gesagt hat, wenn ich Liebe denken will, wenn ich also denken will, dass Gott die Liebe ist, dann muss ich Gott als Beziehungsgeschehen denken. Ich kann Gott nicht denken als einen einsamen Monarch, der da im Himmel sitzt und dann irgendwann überlegt, so, jetzt mache ich mal die Schöpfung und dann gibt es Menschen, die ich lieben kann, sondern es muss in Gott immer schon auch vor der Schöpfung ein Gegenüber geben. Jemanden, den er lieben kann. Jemanden, dem er sich lieben zuwenden kann. So schon Richard von St. Victor, ein mittelalterlicher Theologe, der als erster diesen Gedanken versucht hat zu verdeutlichen. Seine Idee, die Idee von Richard von St. Victor, die in der gegenwärtigen Theologie, vor allem der amerikanischen Theologie, sehr beliebt ist. Ich kenne den einen oder anderen von ihm, den Bestseller-Roman Die Hütte, The Shack, der versucht also, das Liebesleben Gottes als Trinität verständlich zu machen. Da ist also Gott eine afrikanische Frau, ein palästinensischer Mann und eine asiatische Frau. Und die drei, die leben also in trauter Einheit an einem See in einer Hütte und haben sich ganz furchtbar lieb. Das ist gewissermaßen dieses Bild der Trinität. Also drei Personen, die sich ganz unendlich lieb haben und ganz in Beziehung aufeinander, voneinander her und aufeinander hin aufgehen. Wir nennen das in der gegenwärtigen Theologie eine soziale Trinitätstheologie, wenn man so argumentiert. Und ich möchte Ihnen versuchen, jetzt einige Zugänge zur Trinitätstheologie zu bahnen und diese Zugänge jeweils ins Gespräch mit dem Islam bringen. Ich möchte drei verschiedene Zugänge Ihnen vorschlagen, drei Zugänge, die im Moment in der Gegenwart christliche Theologen dazu bringen, auf die Trinität selber stolz zu sein, christliche Theologen und Theologinnen dazu bringen, zu sagen, das ist das Prunkstück unseres Denkens und zu zeigen, wie sich das im Gespräch mit den anderen monotheistischen Religionen, jetzt insbesondere mit dem Islam, auswirkt. Und bei diesen drei Zugängen beginne ich mit diesen ersten sozialen Trinitätstheologien, die also von der Intuition ausgehen, dass Gott ein Beziehungsgeschehen ist. Dass Gott nicht nur Liebe hat, sondern Liebe ist. Wenn Gott aber nicht nur ein lieber Kern ist, wenn Gott nicht nur lieb ist, sondern Liebe ist, dann muss er ein Beziehungsgeschehen sein. Dann muss es ein Gegenüber in Gott geben. Dann muss es eben ein Ich und ein Du geben, gewissermaßen, damit Gott nicht nur sich selber liebt und dann eben gar keine vollkommene Liebe sein kann. So der Gedanke der sozialen Trinitätstheorie. An dieser Stelle werden Sie vielleicht zugeben, dass das durchaus plausibel ist, dass es durchaus vollkommener ist, nicht nur sich selbst zu lieben, sondern auch andere. Aber Sie werden sich vielleicht fragen, warum gerade drei? Wieso genügen dann nicht zwei? An dieser Stelle wird in der sozialen Trinitätstheologie dann gerne argumentiert, dass Liebe erst dann vollkommen ist, wenn sie den anderen nicht nur in dem liebt, wo er sich mir zuwendet, sondern auch in dem liebt, was sich auf andere richtet als mich selbst. Also Liebe wäre dann vollkommen, wenn ich nicht jetzt auf einer einsamen Insel mit meinem Freund, meiner Freundin sein will und wir haben nur uns beide, sondern wenn ich auch das an meinem Freund, meiner Freundin liebe, wo er sich auf andere ausrichtet. Vielleicht auch auf etwas ausrichtet, was ich gar nicht verstehen kann. Also ich selbst denke da gerne an die Vorliebe meiner Frau für Schuhe, die mir ein bleibendes Geheimnis bleibt. Sie hat einen erstaunlich vollen Schrank, in dem sich sehr viele Schuhe finden, von denen ich nicht genau weiß, wann man die überhaupt alle anziehen kann. Sie umgekehrt steht ratlos vor meinem Regal und fragt sich, wo da die Schuhe sind. Also sie fragt sich, warum ich mich konsequent weigere, auch eine Auswahl an Schuhen zu haben. Man kann sich ja auch ruhig entscheiden, welche Schuhe man trägt. Nun ist es so, dass meine Frau sicher niemals dahin kommen wird, so wenige Schuhe haben zu wollen wie ich. Und ich werde nie dahin kommen wollen, so viele Schuhe zu haben zu wollen wie sie. Und doch liebe ich an meiner Frau nicht nur das, wo sie so ist wie ich selber, wo sie sich mir gegenüber verhält, sondern ich liebe sie auch da, wo sie anders ist, wo sie merkwürdige Dinge tut. Das ist eigentlich gerade ja das Wesen von Liebe, dass sie sich auf den anderen nicht nur richtet, wie er sich mir gegenüber verhält, sondern dass ich dann bei der anderen Person auch schätze, wenn er Fan vom 1. FC Köln ist. Ich weiß nicht, wie schwer das für Sie hier in Osnabrück nachzuvollziehen ist. Sie müssen wissen, dass der 1. FC Köln objektiv die beste Fußballmannschaft der Welt ist, sodass es sehr viele Gründe dafür gibt, Fan des 1. FC Köln zu sein. Ich weiß nicht, ob Ihnen das deutlich ist, aber wenn Sie eine tiefe Freundschaft mit mir eingehen wollen, dann wäre es wichtig, dass Sie das respektieren. Es kann gut sein, dass das für Sie dann als Andersheit stehen bleiben muss, weil Sie nicht wissen, was man beim 1. FC Köln lieben kann. Aber mir wäre es doch wichtig, dass meine Liebe vom 1. FC Köln zum 1. FC Köln von Ihnen ernst genommen wird, falls Sie mich lieben wollen. Also Liebe, wenn sie vollkommen sein soll, so schon die Idee von Richard von seinem Viktor, Liebe, wenn sie vollkommen sein soll, nimmt die andere Person nicht nur so, wie sie sich mir gegenüber verhält. Das ist ja einfach. Wenn eine andere Person mich verliebt ist und mich dauernd anhimmelt, ist es leicht, sie zu lieben. Liebe will eigentlich auch, dass ich die andere Person liebe, da wo sie Dinge tut, die mir vielleicht sogar nicht so gut gefallen oder die ich nicht so richtig verstehe, die aber zu dieser Person gehören. Und da spricht jetzt die christliche Trinitätstheologie von dem Geist, also dem Dritten, der jetzt für jede Andersheit steht, die man sich nur vorstellen kann. Also der Heilige Geist steht dann nicht nur für den 1. FC Köln, sondern auch noch für Bayern München, was noch viel schwerer zu verstehen ist, wie man eine solche Mannschaft lieben kann. Er steht also wirklich für jede Andersheit, die Sie sich nur vorstellen können. Der Heilige Geist ist gewissermaßen in Gott die Wirklichkeit, die alles umfasst, was Sie sich an Vielfalt, an Mannigfaltigkeit nur vorstellen können. Und insofern wäre jetzt die Liebe des Vaters zum Sohn eine Liebe, die auch jede Andersheit, also alle Beziehungen des Sohnes zu Andersheit mit hineinnimmt in die Liebe, die man sich nur vorstellen kann. Deswegen, so jetzt das Argument der sozialen Trinitätstheologie, kann ich Gott als Liebe denken. Weil in Gott eine perfekte Beziehungsstruktur da ist. Weil da die Öffnung auf Verschiedenheit ist, die Öffnung auf das Du, aber eben auch die Öffnung auf jede nur denkbare Andersheit. Mehr Liebe ist nicht denkbar als eine Liebe, die sich für den öffnet, der ganz und gar verschieden ist von mir selbst und die gleichzeitig auch noch alles liebt, was verschieden von dieser Verschiedenheit ist. Also das ist hier der Gedanke und deswegen so die christliche Trinitätstheologie in dieser Spielart, muss ich Trinität denken, wenn ich Gott als Liebe denken will. Und Muslime werden dann gefragt, auch nach Tawhid, hat er wieder gefragt, ist ja schön und gut, dass du jetzt sagst, Gott war schon vor der Erschaffung der Welt Barmherzigkeit. Aber wie hat er das gemacht? Wem gegenüber war er denn barmherzig vor der Erschaffung der Welt? Nur sich selbst gegenüber? Erstens hat er gar keinen Anlass, sich selbst gegenüber barmherzig zu sein, weil er vollkommen ist. Und zweitens fragt man sich, ob eine Barmherzigkeit oder Liebe gegenüber jemand anders nicht vollkommener ist, als die Barmherzigkeit und Liebe nur mir selbst gegenüber. Deswegen jetzt die christliche Rückfrage. Schön, dass du jetzt sagst, Gott ist Barmherzigkeit, aber um dir das glauben zu können, müsstest du das auch denken können. Jetzt kann man natürlich unterschiedlich reagieren aus muslimischer Seite. Auf muslimischer Seite kann man jetzt versuchen, das irgendwie zu denken. Mohammed Rashid macht das, er versucht dann zu sagen, es gab schon vor der Schöpfung die Idee der Schöpfung, und Gott hat halt immer schon diese Idee der Schöpfung geliebt. Aber da würden natürlich die Vertreter der sozialen Trinitätstheologie sagen, die Liebe zu einer Idee ist keine wirkliche Liebe. Da liebe ich eigentlich nur mich selbst, wenn ich meine Ideen liebe. Es kommt eben darauf an, nicht nur meine Ideen zu lieben, das, was ich mir ausdenke, es kommt darauf an, wirkliche Andersheit zu lieben. Da gibt es jetzt von muslimischer Seite eine bleibende Rückfrage, von der ich meine, dass man sie sehr, sehr ernst nehmen muss. Die muslimische Seite macht nämlich darauf aufmerksam, dass diese soziale Trinitätstheologie doch sehr stark danach klingt, als würden Christen an drei Götter glauben. Wenn sie sagen, in Gott ist ein Ich und ein Du, und das Ich geht ganz und gar darin auf, das Du zu lieben. Ja, was macht denn dieses Ich und Du zu einem Gott? Das klingt doch sehr nach zwei Göttern. Und wenn dann noch der Heilige Geist dazukommt, der für jede Andersheit steht, dann sind es drei Götter. Entsprechend argumentiert der Koran, dass er sagt, Vorsicht, treibt es an dieser Stelle nicht zu weit, passt auf, ihr lieben Christen, dass ihr euer Glauben nicht am Ende verwechselbar macht mit einem Glauben an mehrere Götter. Das nennt man dann Polytheismus oder, wenn es eben drei Götter sind, Tritheismus. Dann nützt es gar nichts, wenn die drei super sympathisch sind und sich super lieb haben. Es hilft auch nichts, wenn da zwei Frauen dabei sind und das deswegen dann sehr gendergerecht ist. Und es hilft auch nichts, wenn man keiner von den Europäern ist und insofern das auch sehr vom Nord-Süd-Gedanken ganz toll austariert ist. Also wenn da drei Leute sind, drei Iche, die zueinander Du sagen, ist die Einheit Gottes zerstört. Sie können sich das ganz leicht klar machen an der Tatsache, dass niemand wissen kann, wie es für sie ist, sie selbst zu sein. Also wenn Sie den Gedanken des Ich-Denke denken, denken Sie mal, dass Sie denken. Natürlich denken Sie auch die ganze Zeit, dann ist es nicht so schwer jetzt zu denken, dass Sie denken. Aber wenn Sie sich sagen, ich denke, dass ich denke, dann kann ich natürlich wissen, dass Sie gerade denken, dass Sie denken. Und Gott weiß es auf alle Fälle, weil Gott in Ihr Gehirn schauen kann als allwissendes Wesen. Aber Gott weiß nicht, wie es für Sie sich anfühlt, dass Sie gerade denken, dass Sie denken. Gott weiß nicht, was es für mich heißt, ich zu sein, weil er nicht ich ist. Also wenn Gott nicht mit mir identisch ist, was die meisten Theologen ablehnen würden, also das ist natürlich auch eine ganz aparte Vorstellung, wenn ich mit Gott identisch bin, hätte ich das Problem nicht, dann hätte ich überhaupt gar nur wenig Probleme, aber es spricht in meiner Lebenserfahrung wenig für diese These, dass ich Gott bin. Aber wenn ich jetzt annehme, dass ich nicht Gott bin, dann kann Gott nicht wissen, was es für mich heißt, ich zu sein. Das ist für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch kein Problem, weil Gott ja auch nicht wissen muss, was es für mich heißt, ich zu sein. Aber wenn ich das innerhalb von Gott denke, drei Ich, die voneinander nicht wissen, was es heißt, ich zu sein, ist die Einheit Gottes zerstört. Das haben mittlerweile auch viele christliche Theologen, zumindest im deutschen Sprachraum, verstanden und lehnen deswegen genauso wie ich die soziale Trinitätstheologie ab. Aber zumindest in der amerikanischen Theologie ist das immer noch die Mehrheitsmeinung. Mehrheitsmeinung der Theologie, dass man tatsächlich diese soziale Trinitätstheologie für richtig hält. Und auch hier in Deutschland wird sie von einigen sehr namhaften Kollegen, Magnus Stried, Georg Essen, Wiesbeck Ressacke, vertreten und stark. Jürgen Moltmann wäre auch noch einer, der diese Position vertritt. Ich meine, gerade das Gespräch mit dem Islam zeigt, dass wir da die Finger von lassen sollten. Und ich möchte deswegen Ihnen einen anderen Vorschlag machen, einen anderen Vorschlag, wie man Gott als Liebe denken kann. Wie man also dieses Anliegen einlösen kann, Gott nicht nur als Lieb zu denken, sondern als Liebe. Aber ich möchte das jetzt nicht tun, indem ich von Gott spreche, so als gäbe es in Gott mehrere Personen, mehrere Iche, mehrere Subjekte, mehrere Freiheiten. Das zerstört die Einheit Gottes. Sondern ich gehe davon aus, es gibt nur eine Person, eine Freiheit, ein Selbstbewusstsein in Gott. Aber dieses eine Selbstbewusstsein, dieser eine Gott, ist so strukturiert, dass in ihm vollkommene Andersheit einen Ort hat. Sodass er, wenn er sich selbst liebt, er vollkommene Andersheit liebt. Und das möchte ich Ihnen verständlich machen anhand dessen, was die Kirche über die innertrinitarischen Personen aussagt, die innertrinitarischen, die Eigenschaften dieser drei Gegebenheitsweisen, Daseinsweisen in Gott. Sie wissen, die ersten beiden Personen werden ja normalerweise als Vater und Sohn bezeichnet. Die lateinischen Begriffe dahinter, Generare und Generari. Der Vater zeugt, der Sohn ist der Gezeugte. Es ist jetzt ganz wichtig, dass Sie dabei nicht an eine Familie denken, Vater und Sohn, beide haben einen Bart, deswegen sehen sie sich einigermaßen ähnlich und deswegen ist also dann der Sohn vom Vater. Das ist ein bisschen das Missverständnis, das der Koran an der Stelle hat. Der Koran scheint zu denken, es ist eigentlich vielleicht nicht ein Missverständnis, müsste genauer sagen, der Koran kennt offenbar Christen, die das so denken. Er kennt offenbar Christen, die auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert gelebt haben, die tatsächlich meinen, Vater und Sohn verhalten sich zueinander wie ein menschlicher Vater und ein menschlicher Sohn. Die haben sich ganz furchtbar lieb, sie haben beide einen Bart, sie haben viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Das ist nicht gemeint. Wenn man den christlichen Gedanken verstehen will, muss man denken, alleine von den Begriffen Zeugen und Gezeugte, der Zeugende und der Gezeugte. Und ich muss diese Begriffe von allen biologischen Konnotationen lösen. Und Gott ist nichts, was irgendwie männlich oder auch weiblich wäre. Also Gott ist sicher jenseits solcher geschlechtlichen Kategorien. Es geht nicht darum zu sagen, Gott ist ein Vater oder er hat einen Sohn, sondern es geht darum zu sagen, in Gott ist eine Beziehung, die restlose Verschiedenheit zur Einheit verbindet. Also es geht darum, restlose Verschiedenheit, denn der Gezeugte ist restlos nicht der Zeugende. Also wenn ich gezeugt bin, bin ich insofern nicht gezeugt bin, ganz und gar nicht, in keiner Hinsicht der Zeugende. Das heißt, es geht um eine restlose Verschiedenheit. Das ist gar keine Ähnlichkeit. Also diese restlose Verschiedenheit wird jetzt genauso restlos als Beziehung gedacht. Denn der Gezeugte ist ja ganz und gar der Herkommende vom Vater, der sich auf den Vater Beziehende. Er ist genauso restlos verschieden vom Vater wie auf ihn bezogen. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Schlüssel, wie eigentlich Liebe gedacht werden kann. Wir haben einen Schlüssel, wie Liebe spekulativ erfasst werden kann, eben als eine Einheit, die möglich wird, indem Verschiedenheit in Beziehung aufgehoben ist. Also denken Sie nochmal an mein Beispiel von eben, indem ich also eine Beziehung entwickle, eine wertschätzende, würdigende Beziehung zu den Schuhen meiner Frau. Auch wenn ich selber die Schuhe dann am Ende nicht haben will, auch wenn ich selber weiter dabei bleibe, dass ich keine Schuhe haben will, liebe ich nicht nur meine Frau, sondern ich liebe sie auch in ihrer merkwürdigen Vorliebe für Schuhe. Und sie mich in meiner merkwürdigen Vorliebe für den SF zu können. Also ich liebe dann noch einmal die Andersheit der anderen Person und verwandle sie in Beziehung. So wird jetzt Gott gedacht, so werden die drei innertrinitarischen Personen gedacht. Das wiederholt sich im Verhältnis von Vater und Geist und von Sohn und Geist, auch da wieder Beziehungsaussagen, die Einheit durch Verschiedenheit waren. Das heißt, die Trinität wird jetzt gedacht als eine Einheit, als die Einheit der Liebe, die nicht nachträglich entsteht dadurch, dass Personen sich lieben, und die könnten vielleicht auch anders, sondern die darin besteht, dass Gott nichts anderes ist als das pulsierende Geschehen der Liebe, in dem jede denkbare Andersheit in Beziehung verwandelt ist. So an dieser Stelle die gegenwärtige christliche Trinitätstheologie, so wie ich meine, ein sehr überzeugender und sehr eingängiger Gedankengang, um die Trinitätstheologie verständlich zu machen. Aber ich muss zugeben, dass auch viele Muslime, denen ich das erkläre, wenn ich das gemacht habe, genauso ratlos gucken wie viele von Ihnen gerade. Also man sieht bei manchen von Ihnen, wie sie gerade einen Knoten im Gehirn haben und sich fragen, ob ich überhaupt verstanden werden will heute Abend oder ob ich es darauf angelegt habe, sie auf Dauer davon abzubringen, sich tiefer mit Religion und Theologie beschäftigen zu wollen. Manche von Ihnen scheinen zu denken, dass ich böswillig besonders unverständliche Dinge erzähle. Und in der Tat ist das der Eindruck nicht nur von Thomas Jefferson, sondern auch von vielen Muslimen, die eben sagen, okay, das klingt ja alles ganz toll, aber ich verstehe es nicht. Erklär es mir bitte nochmal. Versuch es mir nochmal anders deutlich zu machen. Und ich habe durch vielfältige Erfahrungen gemerkt, dass das dann, wenn man sehr oft erklärt, auch verstanden werden kann. Ich kann Ihnen insofern Mut machen, dass man auch, wenn man diesen Gedanken im ersten Moment sehr abstrakt findet, ihn dann doch, wenn man ihn ein wenig meditiert, ganz gut verstehen kann. Und die Studentin, die bei mir bis jetzt das beste Examen über Trinitätstheologie gemacht hat, ist eine Muslima, die also diesen Gedanken noch besser wiedergeben konnte als alle Christen, die bei mir bisher Examen gemacht haben. Aber vielleicht nützt Ihnen das jetzt im Moment nichts, weil Sie den Gedanken eben nicht verstehen und sich ein wenig fragen, ob ich die Trinitätstheologie nicht nochmal einfacher verstehen, erläutern kann. Und das möchte ich jetzt in der Tat tun, also auch wenn mich dieses Fazit restlos überzeugt und ich meine, dass man davon sehr viel in den muslimisch-christlichen Dialog hineinnehmen kann und gerne dazu auch gleich in der Diskussion noch mehr sagen, muss ich doch wahrnehmen, dass das so viele irgendwie nicht so recht verstehen und sich auch fragen, warum zerbrichst du dir eigentlich darüber den Kopf, wie die innertrinitarischen Relationen sind, wie Gott sich in sich selber verhält. Was soll das Ganze überhaupt? Deswegen mein dritter Zugang jetzt zur Trinität, der jetzt nicht mehr versucht aufzuhellen, wie das in Gott gedacht wird. Man nennt das Perichorese, das, was ich Ihnen eben versucht habe zu erläutern. Also dieses ineinander sich durchdringen der göttlichen Wirklichkeit. Sondern der Versuch, jetzt den Glauben an den dreieinen Gott verständlich zu machen auf dem Weg der Erfahrung. Auf dem Weg von Erfahrung, die nicht nur Christen machen, sondern auch Muslime machen. Und übrigens auch alle anderen Menschen. Also der Versuch, verständlich zu machen, dass man von einem trinitarischen Gott sprechen kann, aufgrund von bestimmten Erfahrungen mit Gott, die die Geschichte des Christentums geprägt haben, aber eben auch die Geschichte der anderen Religionen. Und ich möchte versuchen, dafür zu argumentieren, dass man die Trinitätstheologie kurz auf den Punkt bringen kann, indem man sich sagt, dass Gott nach christlicher Überzeugung auf dreierlei Weise erfahren werden kann. Als Gott vor mir, als Gott in mir und als Gott über mir. Das wäre gewissermaßen die Kurzform, Trinität verständlich zu machen. Und die drei Punkte möchte ich Ihnen erläutern. Gott vor mir. Gott vor mir, das ist der Gott, der mich ruft. Das ist der Gott, der einen Anspruch hat, der etwas von mir will. Das ist aus christlicher Sicht natürlich Jesus von Nazareth, der aus christlicher Sicht den Anspruch Gottes in einer Weise verkörpert wie kein anderer Mensch. Sie können aber, wenn Sie jetzt Muslim sind, an dieser Stelle genauso gut den Koran einsetzen. Sie können genauso gut sagen, im Koran begegnet mir der Anspruch Gottes, begegnet mir der Ruf Gottes. Muslimischer Theologie ist sehr wichtig, dass der Koran ein Zeugnis des Dialogs Gottes mit den Menschen ist. Wenn der Koran rezitiert wird, wenn ich ihn höre in der arabischen Ursprache, dann spricht Gott zu mir aus muslimischer Sicht. Das ist so, als wäre Gott da und würde mit mir sprechen. Koran ist die direkte Anrede Gottes, es ist ein Ruf von Gott. Und genauso natürlich aus jüdischer Sicht die Tora, eben als der Ruf Gottes an sein Volk Israel. Wir haben in allen Religionen eigentlich diese Idee des Gegenübers von Gott, zumindest in den monotheistischen Religionen. Und wir haben, wenn wir die Bibel an dieser Stelle ernst nehmen, dass er nicht nur in den Religionen, denn wenn Sie an die Weltgerichtsszene im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums denken, dann ist es ja so, dass Gott mir nicht nur in den Heiligen Schriften und in Jesus von Nazareth begegnet, sondern in jedem Menschen, der ins Dreckig geht. Also da heißt es ja, der Kranke, der dich braucht, der Notleidende, dem du helfen sollst, das ist Gottes Ruf an dich. Da begegnet dir der Logos Gottes, da begegnet dir Christus jetzt in der christlichen Sprache. Also Gott als erstes, der mich ruft. Der Gott vor mir. Der Gott, der einen Anspruch hat, aber eben auch einen Zuspruch. Das ist ganz wichtig und das ist im Koran eigentlich wie in der Bibel. Dass immer der Anspruch, dass Gott etwas von mir will, wird eingeleitet durch den Zuspruch. Also denken Sie an die 10 Gebote. Das erste Gebot der 10 Gebote nach jüdischer Zählung ist ja die Aussage, dass Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Steht nicht in unserem Katechismus, aber wenn Sie in Exodus 20 nachlesen, stellen Sie fest, dass die 10 Gebote damit beginnen. Das heißt, sie beginnen mit einer Zusage. Da kommt nicht zuerst, du sollst, du sollst, du sollst, sondern da steht, ich habe dich befreit. Oder wenn Sie die Bergpredigt lesen, womit fängt sie an? Mit den Seligpreisungen. Selig seid ihr. Erst kommt die Zusage. Gott will was von mir, er ruft mich, er hat einen Anspruch, aber vor dem Anspruch kommt der Zuspruch. In Jesus aus christlicher Sicht, im Koran aus muslimischer Sicht, sagt sich Gott mir zu. Das ist die erste Weise, wie wir Gott erfahren können, die erste Weise, wie er für uns da ist. Ich bin da, ist ja auch der Name Gottes in der jüdischen Tradition. Gott ist aber nicht nur da im Gegenüber. Er ist nicht nur da, der mich ruft, sondern Gott ist auch geheimnisvoll in mir drin. Der Koran drückt das so aus, dass er sagt, Gott ist dir näher als deine Halsschlagader. Gott ist mir näher als meine Halsschlagader. Er ist mir, so hat Augustinus das ausgedrückt, er ist mir innerlicher als ich mir selbst. Gott ist da in mir, wenn ich seinen Ruf höre. Gott in seinem Lebensatem, mit seinem Hauch, mit seiner Geistwirklichkeit ist das Feuer der Liebe, das mich von innen verwandelt, das mir überhaupt die Augen öffnet, um ihn sehen zu können in der Welt. Und es ist ganz spannend, dass diese Ruach Gottes, dieser Windhauch, dieser Geist, Genauso in der hebräischen Bibel wie in dem Koran, der Ruch Gottes. Genauso wird dieser Ruch Gottes auch im Koran gezeugt. Gott ist mir innerlicher als ich mir selbst. Er ist näher als meine Halsschlagader, ist mir näher als meine Halsschlagader. Er ist der, der mir Rechtleitung schenkt. So die muslimische Überzeugung. Er ist nicht nur Rechtleitung, weil er mir Gesetze gibt, sondern auch, weil er mir die innere Kraft gibt, diese Gesetze zu befolgen, mich in diesen Gesetzen, in diesem Anspruch, seinen Zuspruch zu erringen. Auch das ist wieder ein Gedanke, den könnten Sie in allen Religionen entdecken. Könnte etwa im Hinduismus sich klar machen, dass Gott eben nicht nur Brahman ist, nicht nur Anspruch, nicht nur der von außen kommende, nicht nur Saguna Brahman, eben die Art, wie das Absolute mich ruft, sondern auch Atman. Das Atman, das mich verbindet mit dem Brahman. Also wir könnten die verschiedenen Religionen durchgehen und sie würden Spuren dessen finden, was Christen da bezeugen, wenn sie sagen, Gott ist nicht nur vor mir, er ist auch in mir. Und dieser Gott, der vor mir ist, der mich ruft und der in mir ist und mir die Augen öffnet, der den Emmaus-Jüngern etwa das Herz öffnet, sodass sie ihn in der Eucharistie erkennen können. Ihm brennt das Herz, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das ihn ermöglicht, Jesus als den Christus zu sehen. Zu sehen in der Eucharistie spricht Gott mich an. Dieser Gott ist nochmal mehr als all das. Er ist der Schöpfer von allem. Er ist der Urgrund von allem. Er ist ein Geheimnis, das sich niemals verstehen kann. Er ist größer als unser Verstehen. Deus semper major. Gott ist immer größer, sagt da die christliche Tradition. Allahu Akbar, sagt die muslimische. Allahu Akbar meint ja eigentlich, Gott ist größer. Er ist immer größer, er ist immer ein Geheimnis. Er ist immer der, der mir auch verborgen war. Dieses Geheimnis, das ist jetzt die Verwegenheit des christlichen Glaubens, dieses Geheimnis meinen wir Vater nennen zu dürfen. Nicht, weil Gott jetzt einen Rauschebart hat oder in irgendeiner Weise eher Vater als Mutter ist, sondern um allein deutlich zu machen, dass ich mich diesem abgründigen Geheimnis Gottes vertrauensvoll zuwende. Gott also, der Gott, der vor mir ist, der in mir ist und der über mir ist, aber auch unter mir, wenn Sie so wollen. Also die Wirklichkeit, die mich von allen Seiten umgibt, die mich geformt hat, die mich gemacht hat und die mir in personaler Weise gegenübertritt und mich von innen erfüllt und verwaltet. Das, meine ich, ist eine sehr schöne und auch, hoffe ich jetzt, verständliche Form, die Trinitätstheologie zu erläutern. Allerdings ist das jetzt eine Form, die man nicht triumphierend Muslimen vorhalten kann und sagen kann, guck mal, was ich kann und du kannst es nicht, sondern es ist eher etwas so, wie Sie es jetzt ja auch gemerkt haben, in der Art, wie ich es vorgetragen habe, etwas, wo wir christlicherseits Anknüpfungspunkte in den anderen Religionen suchen, wo ich fragen kann, im Koran gibt es doch viele Stellen, die eigentlich genau diesen Gott auch bezeugen. Diesen Gott, der einerseits transzendent ist, einerseits der ganz und gar andere, aber eben dann doch der in mir Seiende, der mich in seinem Wort ruft. Also dieses Zeugnis würde man dann ins Gespräch mit Muslimen hineinbringen und vorsichtig tastend versuchen herauszufinden, ob sie das verstehen können, ob sie Gott auch in dieser Weise sehen können. Natürlich ist auch diese Form, die Trinitätstheologie zu erklären, nicht unumstritten. Und wenn ich jetzt allzu triumphierend wirke, weil mich diese Art der Trinitätstheologie wirklich überzeugt, und ich im Grunde immer dazu tendiere, Muslimen zu fragen, warum sagt ihr das nicht auch so? Das ist doch total überzeugend. Ist es doch so, dass mir manche Kollegen in der christlichen Theologie vorhalten, das sei Modalismus. Also die Vertreter der sozialen Trinitätstheologie, denen ich vorwerfe, was sie machen, ist Tritheismus. Also die glauben eigentlich an drei Götter. Die sagen mir, dass du Modalismus, du glaubst eigentlich nur, dass es verschiedene Modi, verschiedene Arten des Daseins Gottes gibt und das ist zu wenig. Die christliche Tradition spricht von drei Personen, nicht nur von Modi des Daseins Gottes. Das ist in der Tat jetzt ein ganz wilder Streit in der gegenwärtigen Theologie, was dieser Personenbegriff eigentlich bedeutet. Das eine Lager, also die, die soziale Trinitätstheologie vertreten, die sagen, Person heißt dasselbe bei Gott wie bei uns. In Gott gibt es drei Personen, drei Freiheiten, drei Selbstbewusstsein. Sagen die anderen, das wäre Polytheismus, dann glaubt man an mehrere Götter, das kann es nicht sein. Und die sagen jetzt, Person heißt was ganz anderes als das, was wir heute unter Person verstehen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist doch Willkür, also wie kommen Theologen dazu zu sagen, Person heißt nicht Person, sondern was ganz anderes. Aber dafür muss man wissen, dass das Dogma der Kirche, das die Trinitätstheologie definiert hat, ja schon sehr alt ist. Im Jahr 381 in Konstantinopel, auf dem Konzil von Konstantinopel, wurde die Trinitätstheologie kirchlich definiert. Und wir wissen, dass man im 4. Jahrhundert unter Person etwas ganz anderes verstanden hat, als das, was wir heute unter Person verstehen. Das ist manchmal so, dass sich Begriffe einfach ändern in der Geschichte. Und wenn wir dann einen sehr alten Text lesen, sehen wir da ein bestimmtes Wort und verstehen es falsch. Sie kennen das alle, wenn Sie einfach an bestimmte Ausdrücke in der Jugendsprache denken, die von Ihren Lehrern und Lehrerinnen falsch verstanden werden. Die denken, sie haben Sie beleidigt, aber haben Sie eigentlich was sehr Nettes gesagt. Das nur in der normalen Sprache eine Beleidigung ist, nicht aber in Ihrer Sprache. Vielleicht brauchen Sie das manchmal auch nur, aber jedenfalls wissen Sie, dass Worte eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Der Begriff Person, das wissen wir nun ganz sicher, heißt erst Subjekt, Selbstbewusstsein, Freiheit seit der Aufklärung, seit John Locke und Immanuel Kant. Vorher wurde der Begriff einfach anders verstanden. Und deswegen ist das, was ich Ihnen jetzt eben verdeutlicht habe, also die Rede von den Personen als Daseinsweisen Gottes, wie er da ist, in mir, vor mir, über mir, das ist eigentlich genau das, was Person meint, würde ich sagen. Aber manche meiner Kollegen meinen, ich hätte Unrecht. Ich weiß nicht warum. Sie scheinen damit was nicht verstanden zu haben, aber sie sind relativ hartnäckig. Muslime beobachten das Ganze und sagen mir dann, was du sagst, das verstehe ich. Aber guck mal, was der Gisbert Gessack schreibt, was der Georg Essen schreibt, was viele deiner Kollegen schreiben, die sagen ja alle, was du sagst, ist falsch. Warum lädst du mich jetzt also ein, über die Trinität zu reden? Der Koran schlägt mir vor, an dieser Stelle einfach gar zu schweigen, Gott Geheimnis sein zu lassen, das eben nicht im Letzten zu klären. Und wenn ich dann frage, ja, aber dann kannst du ja nicht denken, wie Gott die Liebe ist, dann kannst du ja nicht denken, wie Gott die Barmherzigkeit ist. Dann ist es sehr spannend zu überlegen, was darauf Muslime antworten. Und das ist jetzt mein letzter Schritt, der jetzt ein wenig versuchen will, ich komme jetzt gleich auf das Gespräch mit dem Islam zu sprechen, der ein wenig versuchen will zu dokumentieren, wie Muslime jetzt auf die christlichen Fragen an dieser Stelle reagieren. Ich will das auf drei Fragen zuspitzen, die von christlicher Seite Muslimen gerne gestellt werden im Kontext der Trinitätstheologie. Und ich will Ihnen auch versuchen zu verdeutlichen, warum diese Fragen nicht einfach nur Fragen von irgendwelchen gestörten Theologen sind, die eigentlich niemanden interessieren, sondern warum diese Fragen im Moment politisch sehr brisant sind. Erste Frage, welchen bleibenden Wert kann Vielfalt haben, wenn sie keinen Ort und Gott hat? Christliche Behauptung, und das greift jetzt zurück auf die zweite Form von Trinitätstheologie, die ich Ihnen vorgestellt habe, christliche Behauptung wäre, wir versuchen zu denken, dass in Gott Vielfalt ist, Verschiedenheit ist und dass das einen Wert hat. Das Ganze ist jetzt deswegen politisch brisant, weil viele Wissenschaftler anderer Disziplinen, also nicht unbedingt Theologen, aber zum Beispiel Politologen, manchmal auch Juristen, behaupten, dass die Schwierigkeit muslimischer Länder mit der Demokratie oder mit Meinungsfreiheit oder mit eben der Wertschätzung von Vielheit etwas damit zu tun hat, dass Muslime keine Vielheit in Gott denken. Also die Frage ist jetzt an die muslimische Seite, wie kannst du in deiner Theologie ohne Trinitätslehre, wie kannst du da eigentlich mit der Einheit Gottes, die ja eine Einheit ohne jede Verschiedenheit ist, wie kannst du da die Verschiedenheit der Welt, die Verschiedenheit der Menschen, die Tatsache, dass jeder hier anders ist, wie kannst du das eigentlich wertschätzen? Musst du nicht eigentlich von deinem Denken dazu gezwungen sein, am Ende zu sagen, alle müssen so sein wie ich, alle Frauen müssen Kopftuch tragen, es müssen bestimmte Gebote befolgt werden und wer das nicht befolgt, ist eben raus. So die Frage von christlicher Theologie an dieser Stelle. Zweite Frage. Wenn Muslime auch sagen, dass im Koran Gott zu uns spricht, und das ist zumindest, das ist tatsächlich die Auffassung aller Muslime, und wenn zumindest die sunnitischen Muslime, und das ist die große Mehrheit, wenn zumindest die sunnitischen Muslime alle sagen, dass dieses Wort unerschaffen ist, also schon vor der Schöpfung da war. Also im Koran gibt es diese eine Stelle, die sagt, dass der Koran auf einer wohlverwahrten Tafel im Himmel schon da war, vor der Erschaffung der Welt. Wenn also schon vor Gott die Welt erschaffen hat, bei ihm auf einer Tafel im Himmel der Koran war, wie immer man sich das dann vorstellen soll, dann ist der Koran präexistent, vor der Existenz der Schöpfung da, und er ist ungeschaffen. Wenn das so ist, wie kann man dann vermeiden, dass jetzt die Einheit Gottes zerstört wird? Wie kann es etwas neben Gott geben, was auch die Eigenschaft Gottes hat, nicht geschaffen zu sein, ohne dass die Einheit Gottes zerstört wird? Christliche Theologie antwortet damit der Trinitätstheologie und sagt, Gott und sein Wort werden zusammengehalten durch die Geistwirklichkeit Gottes. Augustinus spricht von der Vinculum Amoris. Das Liebesband zwischen Gottes Wesen und seinem Wort hält die Einheit Gottes zusammen. Aber wie wird muslimisch die Einheit Gottes gedacht, wenn der Koran tatsächlich Gott in Gott immer schon da ist? Das ist die zweite Frage, die Christen gerne Muslimen im Moment stellen, wo sie meinen, dass deswegen die Trinitätstheologie so stark ist und Muslime hier eigentlich keine Antwort haben. Und die dritte Frage ist natürlich die Frage, mit der ich ja auch begonnen hatte, wie kann man so etwas wie Barmherzigkeit oder Liebe von einem Wesen aussagen, das alleine ist, das kein Gegenüber hat? Und da würde man christlich jetzt natürlich sagen, das Gegenüber darf kein Du sein, wenn ich nicht soziale Trinitätstheorie vertreten will. Aber dieses Gegenüber kann Andersheit sein, die jetzt kein Ich ist und doch restlos anders ist. Das war ja der Weg der zweiten Form von Trinitätstheorie, die ich Ihnen vorgestellt habe, die man normalerweise als lateinische Trinitätstheorie bezeichnet, weil sie die klassische Trinitätstheologie der westlichen, also lateinisch sprechenden Tradition ist. Also sowohl der Katholiken als auch der Protestanten. Nicht aber der Orthodoxen. So ist diese Unterscheidung gemeint. Wie antworten jetzt Muslime auf diese Fragen? Das finde ich jetzt eigentlich sehr spannend und die Art meiner Wahrnehmung der Antwort von Muslimen auf diese Fragen soll Ihnen auch ein wenig verständlich machen, worum es mir in komparativer Theologie geht. Also es geht darum, den anderen in seinen Antworten ernst zu nehmen und sich davon bereichern zu lassen. Ich deute es nur kurz an. Also erste Frage, welchen bleibenden Wert kann Vielheit haben, wenn sie kein Wort in Gott hat? Wie kann man also Vielfalt im Islam denken? Und da scheint mir ein entscheidender Schlüssel die Schönheit Gottes zu sein. Die Schönheit Gottes kann gleich in einem Gespräch das noch ein wenig ausführlicher verdeutlichen, die eben dazu führt, dass aus muslimischer Sicht der Koran ein einzigartiges großartig schöner Text ist. Also wie eine perfekte Oper. Gewisserweise, wenn Sie Koran auf Arabisch lesen, sehen Sie, es ist ein poetisch herrlich geschriebener Text. Und diese Poesie, diese Schönheit, die eröffnet natürlich die Wertschätzung von der Vielfalt der Schöpfung, weil gerade die Vielfalt ist die Schönheit der Schöpfung ermöglicht, wahrzunehmen. Zweite Frage: Wie kannst du denn das unerschaffene Wort in Gott denken, ohne die Einheit Gottes zu zerstören? Da lautet die Standardantwort von muslimischer Seite: Das weiß ich auch nicht. Aber mir fällt auf, dass ihr Christen euch jetzt seit fast 2000 Jahren über die Trinitätstheologie streitet. Mir fällt auf, dass auch was du mir sagst, von ganz vielen anderen Theologen bestritten wird. Und deswegen haben wir Muslime uns dazu entschlossen, an dieser Frage einfach unser Denken zu begrenzen und es der Größe Gottes zu überlassen, wie sein Wort mit ihm zusammenpassen kann. Wird gewissermaßen eine Geste der Trennung vollzogen, die sagt, dass was hinter diesem ist, was ich denken kann, kann ich eben nicht denken, dann sollte ich darüber auch nicht spekulieren. Sollte mir nicht Gottes Kopf zerbrechen. Und das Dritte: Wie kann man von Gott relational strukturierte Vollkommenheiten aussagen? Da wäre die Antwort natürlich wieder die gleiche, eben diese Begrenzung angesichts der Größe Gottes. Aber man könnte vielleicht hinzusagen, dass diese Begrenzung eine Form der ästhetischen Antwort auf die Schönheit Gottes ist. Ich glaube, dass man so ganz viel vom Islam verstehen kann, wenn man sich klar macht, dass ganz viele Seiten der muslimischen Lebensführung eine Antwort auf die Schönheit Gottes sind. Also etwa das Kopftuch, ein Versuch, sich zu verhüllen, um auf die Schönheit Gottes hinzuweisen. Also eine bestimmte Art der Lebensform, um aufmerksam zu machen auf die größere Schönheit Gottes. Das muss man nicht so tun, so die muslimische Sicht an dieser Stelle. Es ist ja auch umstritten, ob man ein Kopftuch tragen soll oder nicht. Die einen Frauen machen es, die anderen nicht. Aber man darf es tun, wenn man auf diese Weise auf die Schönheit Gottes aufmerksam machen will. Jetzt könnte man natürlich christlich darauf wieder antworten und dann wären wir mittendrin in der komparativen Theologie und der Art, wie sich Theologen und Theologinnen an dieser Stelle über Religionsgrenzen hinweg streiten. Aber ich möchte da jetzt nicht weiter mit Ihnen fortfahren, sondern wollte nur andeuten, wie man auch aus christlicher Sicht, ohne die Trinitätstheologie deswegen zurückzunehmen, doch auch beeindruckt sein kann von der muslimischen Art, die Einfachheit, Majestät, Rationalität und Schönheit Gottes in ihrem Glauben an den einen Gott auszudrücken. Sodass ich meine, man könnte sich diesen Glauben, es gibt keinen Gott außer Gott, der ja auch im Koran wörtlich aus der Bibel zitiert wird, der wörtlich eine Aufnahme des jüdischen Glaubensbekenntnisses in Deuteronomium 6,4 ist, das kann man sich ruhig zu eigen machen und muss nicht an dieser Stelle einen Streit der Religionen vom Zaun bringen. Aber vielleicht sehen Sie es anders oder vielleicht sind Sie noch an vielen anderen Punkten jetzt mit mir im Clinch und wollen widersprechen. Ich bin sehr neugierig auf Ihre Nachfragen, den Widerspruch. Alles, was Sie bewegt, sind herzlich eingeladen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.